Er hier und Imsen. Ment mit Mund.
Ja, und wenn ich mich hier im Studio so umschaue, nur Prominenz, ich bin eigentlich der Einzige, den ich nicht kenne.
Ja, wer schon? Du kannst ja auch nicht alle kennen, lieber John. Wir haben Freitag, 14. November und es ist wieder Er hier und Imsen-Time. Ja. Da haben wir uns kurz überlegt, hängen wir das jetzt an die kleine Glocke? Oder doch lieber an die große Glocke?
Ja.
Die große natürlich.
Logisch.
Logisch. Jeder von euch, unsere Hörerinnen und Hörer, hat ihn garantiert schon mal gesehen, ihn angeschmachtet, ihn einen Altar gebaut. Steven Gätjen.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Hi, Steven.
Ja, alles gesehen von dir natürlich. Oscar-Verleihungen, Schlag den Raab bis Joko Klaas gegen ProSieben, aber natürlich auch deine eigenen Shows. Wer ist es? Vieles mehr natürlich noch, Steven. Wir aber als junge Leute, ich bin ja doch ein kleines bisschen jünger, bin ich dann schon noch als du.
Ja.
Wir haben uns an einer ganz anderen Sache orientiert, die dich ausgemacht hat für uns. Hast du eine Idee in deinen Beginnen beim Fernsehen, was das gewesen sein könnte?
Tough. MTV.
Tatsächlich, ja, aber was an dir persönlich?
Oh Gott.
Weil ich weiß es nämlich gar nicht mehr, ob das eine Sache war, die wir nur unter uns so hatten als Ding oder ob das offiziell war. Es war deine Frisur.
Am Anfang, also bei MTV oder bei...
Das war die Steven-Gätjen-Locke, so haben wir sie genannt.
Ja, gab es eine Steven-Gätjen-Locke? Also ich muss ja sagen, mit meinen mittlerweile 53 Jahren bin ich ja froh, wenn mein Haar sich in irgendeiner Art und Weise...
Überhaupt noch Style.
Bei mir wächst es nach innen
mittlerweile. Ja, genau. Das ist der Trick der älteren Männer.
Ja. Und zwar ging das los, mein bester Freund, ebenfalls Stefan, der kam mal an mit einer neuen Frisur, wo vorne die tolle war. Und da habe ich gesagt, du siehst ja aus wie Steven Gätjen. Ja, das ist ja auch die Steven Gätjen-Locke.
Das habe ich noch nie gehört, aber es ist ja total schön zu hören.
Ja, okay. Und dann hat, und also im Prinzip meine Haare auch.
Bis heute, der
Style ist geprägt durch den ersten Versuch, sich die Haare zu stylen. Ich meine, wie alt waren wir damals? 98, kann das sein? Kommt es so etwa hin, Ende 90er?
Ja, genau, 99 ja, bin ich zu ProSieben gegangen. Aber ja, da kann ich eine nette Geschichte zu erzählen,
bitte.
Weil ich habe bei MTV damals gearbeitet in London und das war halt totales Chaos, ne? Weil wir waren alle zwischen 20 und 30, da ging es nicht darum, wie du vom Fernseher wirkst, sondern was du Cooles zu erzählen hast. Und dann bin ich ja von MTV aus London nach Unterföhring zu ProSieben gegangen und ich weiß noch, damals gab es beim Fernsehsender ProSieben ein Moderatorenmanagement. Das waren ganz bezaubernde Damen, die sich so um unsere Belange gekümmert haben, vor allen Dingen für neue Leute, die keine Ahnung hatten, wo sie in München unterkommen sollten.
Ja.
Und dann haben sie irgendwann zu mir gesagt, hör zu, Steven, unser Programmdirektor hat gesagt, du musst mal zum Friseur. Und dann sind wir zum Friseur gegangen und ich weiß noch, in London Mitte der 90er Jahre konntest du ja rumlaufen, wie du wolltest.
Ja, das
war ja völlig egal, ob du ein Pyjama getragen hast oder wie auch immer, oberkörperfrei. Und ich bin da zu so einem Stylo-Friseur gegangen in München und dann meinte, das musst du dir mal überlegen, ich war schon Mitte 20, ne? Da saß die eine Dame vom Moderatormanagement da und meinte, ja, wir müssen da irgendwie so einen modernen Haarschnitt machen. Und dann kam dieser Typ zu mir und wollte meine, ich weiß nicht, ob ich damals noch eine Steven Gätjen Locke hatte oder ob das alles nur so wie so ein Wildwuchs aus meinem Kopf rausgesprochen ist. Und dann meinte er so, ja, ich fange jetzt mal an. Dann habe ich gesagt, hör zu, wenn du meine Haare anfährst, dann breche ich dir die Arme. Und dann bin ich wieder rausgegangen.
Aber tough, muss ich sagen.
Nein, das war ja, ich habe es ja natürlich im Scherz gesagt, aber das war so unangenehm, weil das hat überhaupt keinen Sinn in dem Kontext gemacht, dass ich irgendwie mir die Haare schneiden lassen muss. Und dann kam, glaube ich, später vielleicht so ein bisschen die Steven Gätjen Locke, weil dann hatte ich damals war es so innen so ein Halb-Irokesen-Schnitt gemacht, an der Seite kurz und deswegen hatte ich die Locke.
Das wird's gewesen sein.
Das bringt immer noch die ganzen Maskenbildnerinnen und Maskenbildner total durch den Tüdel, weil die stylen dann irgendwie meine Haare, das passiert beim Fernsehen so.
Ja, klar.
Und dann greife ich immer rein und mache dann immer meinen eigenen Wuschelkopf.
Das ist so
drin, wie bei
oder?
Dir, aber du hast ja auch eine geile Frisur.
Dankeschön.
Ich hab die nicht mehr.
Aber ich sag's dir, es ist wirklich geprägt. Ich habe vorher, ich meine, ich war 14, 15, ich bin 84er Jahrgang. Ja, eben, ja, so 14, 15. Und bis dahin, da ging es dann auch erst los, dass einen das so wirklich interessiert hat, wie man nach außen wirkt. Und du warst es.
Danke dir.
Ja, ich danke dir. Ich danke dir dafür, dass ich heute aussehe, wie ich aussehe.
Ja,
dankeschön.
Also,
ich glaube, so weit will ich jetzt nicht gehen. Vater bist.
Es gibt Leute, die treffen ihn auf der Straße und sagen, Mensch, Steven.
Ja, Wahnsinn. Oder? Steven mit dunklen Haaren sieht ganz anders aus, aber du bist Steven.
Ja, es war, ja.
Steven, sehr lustig fanden wir bei der Vorbereitung auf deinen Besuch hier bei Er hier und Imsen, wie du mit Thorsten Sträter Filmeraten gespielt hast.
Das war herrlich.
Ein Film wurde umschrieben und der andere musste lösen. Hören wir mal rein.
Dieser Film bei dem ein Mädchen keinen Bock hat, mit ihren Eltern in Urlaub zu fahren, bis ein Typ sie hochhebt.
Dirty Dancing. Dirty Dancing.
Dirty Dancing. Das
top. Das ist geil.
Top.
Das ist cool. Dirty Dancing.
Mega.
Gab es ja einen zweiten Teil.
Dirty Dancing Tokyo Drift. Ja. Ja.
Da ging es auch weiter mit Dirty Dancing jetzt erst recht.
Ja, genau. Thorsten steht, das ist großartig.
Ja, ihr beide zusammen wart auch super.
Oh, danke. Vielen Dank. Aber Thorsten ist ja auch so ein unfassbarer Filmfan. Ne? Ja. Ist ja ein Batman. Giganto-Fan.
Total.
Ja, total. Der hat sich da ja bestens in die Filmmemorabilia reingelesen und auch viel gekauft. Das war eine ganz tolle Sendung. Aber es ist natürlich großartig, wenn du jemanden hast, der so eine Eloquenz hat und so eine Schnelligkeit, das ist ja der absolute Wahnsinn.
Also ich habe ihn bei LOL gesehen und er hatte mich, als er sagte, I'm afraid, ich bin ein Fred. Das ist so einfach, aber so gut.
Aber die Einfachen sind ja immer die Schönsten,
so,
oder?
Mega, ist so mega. Steven, unser Konzept ist ja viel zu einfach, aber sieht vor, dass wir Sätze beginnen und unser Gast beendet. Auch für dich als wirklich Kino-Experten, der die Stars vor Mikro hat, eine Umschreibung jetzt so im Stile von dem Spiel, was wir gerade gehört haben. Ja. Welcher Film ist das? Ein Typ, der einem jüngeren Typen auf die Schulter steigt und der so lange blasen muss, bis er umfällt.
Ja, jetzt guckst du was.
Ein Typ, der einem jüngeren Typen auf die Schulter steigt.
Ein Typ, der einem jüngeren Typen auf die Schulter steigt und so lange blasen muss, bis er umfällt.
Ich habe genauso geguckt, als John gestern meinte, ich hab's jetzt.
Es gibt
Pass auf,
Tipp.
Hör mal. Und dann hat er mir das vorgelesen, ich habe eh nicht geguckt.
Und ich werde mit dir, es ist so eine ganz einfache...
Ich gebe dir einen Tipp.
Ja.
Es gab ja einen Tipp, den gibt's Chris auch. Mundharmonika.
Mundharmonika?
Ja. Ein Typ, der einem jüngeren Typen auf die Schulter steigt und der so lange blasen muss, bis er umfällt. Tipp, Mundharmonika.
Ich habe keine Ahnung.
Echt nicht?
Nee, gar nicht.
Baujahr 68, ein Film Baujahr 68. Du
ein
kennst
Epos.
Ihn ein Epos.
Ein Epos. Filmischer Epos, der
also
Film.
Ich bin Filmliebhaber, kein Experte. Das merkt man sicherlich jetzt auch daran, dass ich keine Ahnung habe, wovon du redest.
Ein musikalischer Tipp, ich gebe dir die ersten, ich glaube die ersten 3 Sekunden und du weißt sofort, um welchen Film es geht, okay?
Achso, ich hätte jetzt bei Mundharmonika an einen Film gedacht, den ihr aber, glaube ich, nicht meint, mit Burt Reynolds.
Nee.
Deliverance.
Der aber, hat dann, glaube ich, nicht mitgespielt. Pass auf, du brauchst 3 Sekunden, dann weißt du sofort, welche. Also ich sag's nochmal.
Der Druck, weißt du, was das Schlimme ist? Natürlich. Der Druck wird ja größer.
Ja.
Mit jedem Tipp.
Immer noch nicht.
Wenn du sagst,
immer noch
weißt
nicht.
Du's immer noch nicht. Mundharmonika, jetzt weißt du ja, von 3 Sekunden. Und dann gleich sitze ich da wieder und denkst so, okay.
Ich bin todessicher, genau wie bei dem Quiz mit Thorsten Strehdel, du weißt sofort. Also ein Typ, der einem jüngeren Typen auf die Schulter steigt und so lange blasen muss, bis er umfällt. Und das ist die Musik in 3, 2, 1, jetzt.
Achso, spiel mir das Lied vom Tod.
Natürlich.
Ja, okay, macht natürlich Sinn mit auf die Schulter, jetzt verstehe ich's. Ach Quatsch. Aber geil.
Ist geil, ne? Ach, wir haben extra, also zur Vorbereitung auch den Film gleich 2-3 Mal geguckt hintereinander. Weil es
damit
einfach,
wir die richtige Stelle finden.
Ja, aber die Musik ist ja auch beeindruckend.
Ja, mega.
Ennio Morricone, der war ja auch, der ist jetzt ja gerade erst letztes Jahr, glaube ich, gestorben,
ja,
oder?
Ja,
99,
ja, irgendwie 98. So. Genau. Ist so wie der John Williams, auch so, ne? Der ist ja auch schon.
Oh ja, ey, John Williams, was, der hat, glaube ich, über 50 Oscar-Nominierungen.
Wahnsinn.
Und macht nur 5 Mal gewonnen oder so.
Kann man gar nicht glauben, weil es ist einfach so.
Aber
so
nur 5 Oscar ist jetzt auch nicht so, dass man sich damit verstecken muss. So.
Nein, nee, aber wenn du das mal vergleichst, ne, mit 54 oder 55 Nominierungen, der Haus- und Hofkomponist von Steven Spielberg, das ist natürlich echt crazy, aber toll.
Grandios.
Ja, wir sind jetzt gerade schon mal in Hollywood. Ich darf mal beginnen mit einem Satz, den du fertig machst. Lieber Steven, während einer Schalte von der Oscarverleihung ging dir so richtig die Muffe, als
ich in der Sekunde nicht mehr wusste, wer vor mir steht.
Ah, okay. Und war es ein Blackout oder wie ist,
ja,
wie
das,
ist
das zustande gekommen? Also ich glaube, das Absurde ist, dass ich ja ganz, also ich bereite mich ja vor, indem ich alle Filme gucke, aber der Unterschied ist ja die Filmrolle und die Person, die sie darstellen und das, wie sie dann über den Teppich laufen. Also das heißt, ich sag mal jetzt, jemand wie Charlize Theron ist natürlich eine unfassbar attraktive Frau, aber in Filmen hat sie auch mal jemanden gespielt, wo es nicht ums Aussehen ging, sondern über ihre schauspielerischen Qualitäten. Und dann steht auf einmal jemand vor dir und du denkst so, wer ist das denn? Ich kenne die irgendwo hier. Und da muss man natürlich in der Sekunde spontan drauf reagieren. Und mittlerweile ist es, glaube ich, auch so, dass sich die Leute gerne die Oscar, also die Red Carpet Moderation anschauen, weil sie sich ja immer auch drüber freuen, wenn ich scheitere oder wenn irgendwas in die Hose geht. Oder wenn ich wieder wie so ein Berserker rumbrülle und versuche, die Leute ranzuholen. Aber das gehört dazu, ist auch gar nicht schlimm. Also ich weiß nur, eine der unangenehmsten Situationen war, in dem Jahr, als The Social Network nominiert war, stand vor mir der Schauspieler, der beide Zwillinge spielt. Ne? Also es war ja ein Schauspieler für beide Zwillinge. Genau, und der Scott Orlin war an meiner Seite und es geht ja alles immer ziemlich zackig und dann habe ich Scott gefragt, hilf mir mal, wer das ist. Und dann meinte The Twins from Social Network. Und ich so, aber da steht ja nur einer. Ich habe also diese Transferleistung gar nicht auf die Reihe gekriegt und dann hängst du da. Aber das ist ja egal. Ich finde es auch gar nicht schlimm. Ich glaube, das weiß ja auch vor allen Dingen John, der die Morning Show schon so lange macht. Fehler gehören einfach ja auch zum Business
unbedingt.
Und sind ja auch
muss
menschlich.
Auch. Ja.
Also das sind solche Situationen.
Genau. Fehler, die man dann auch einfach absichtlich macht, ne? Damit man einfach mal einen Fehler macht. Ne?
Ja, das wäre schön, wenn ich das behaupten könnte. Bei mir kommen die Fehler nicht absichtlich, sondern so.
Aber Social Network ist ja auch ein Stichwort, weil einer meiner absoluten Lieblingsmusiker, Trent Reznor, zusammen mit Atticus Ross, die haben ja für die Filmmusik damals einen Oscar bekommen und sind dann ja wahrscheinlich auch da über den roten Teppich gelatscht. Ne?
Ja, genau. Aber das ist ja zum Beispiel auch was ganz Spannendes, ne? Dass die meisten Menschen hinter der Kamera, also sage ich jetzt mal die ganz großen Regisseurinnen, oder auch die Kameraleute oder die Komponisten, das sind ja nicht unbedingt Leute, die du sofort vor Augen hast. Ne? Das heißt, wir bauen ja so eine Filmbibel, nennen wir das, ja. Ne? Unser A to Z, wo alle Nominierten und alle Laudatorinnen sozusagen aufgelistet werden mit Bildern. Ich dann immer zwischendurch mal also gucken kann, welche Filme haben die gemacht, wie sind die nominiert und das baller ich mir dann rein und daran arbeiten wir dann immer auch die Fragen ab.
Ja. Okay. Steven, du hast so viele Prominente in deinem Leben kennengelernt. Am meisten überrascht hat dich?
Ich war sehr überrascht von Pierce Brosnan, weil ich eine Begegnung mit ihm hatte, die ist total in die Hose gegangen. Da hat er James Bond gespielt und da sind wir im Interview ein bisschen aneinander geraten, weil ich glaube, er auch einen schlechten Tag hatte. Aber das hatte dann zur Folge, dass er nicht wollte, dass sie abends die Bühnenmoderation macht zu seiner Premiere.
Okay.
Gibt ja auch sowas, ist ja auch völlig okay. Er musste dann zwangsweise mit mir arbeiten, weil es keinen anderen gab, der da war. Und dann habe ich ihn ein paar Jahre später getroffen zur Premiere von Mamma Mia und war total begeistert.
Okay.
Also weil der einfach ein wirklich unfassbar netter, cooler Typ ist. Und ich glaube, das Spannende gilt auch da, wie bei Hunden, sage ich das immer so. Die kleinen Hunde sind ja meist bissig und ein bisschen eigenbrüterisch. Die großen sind immer handzahm und so ist es auch bei Stars. Ne? Die kleinen sind die bissigen, verkappten und die ganz großen Stars sind eigentlich die entspanntesten.
Ja, meistens, ne? Oft sind wirklich entspannt.
Ja, wobei, ich, wo du klein sagst, Robert De Niro ist ja, glaube ich, auch nicht gerade besonders hochgewachsen. Der kommt ja.
Star.
Ja, eben. Und der kommt ja recht häufig, kommt er auch nach Fitznau auch ins Parkhotel.
Ja, da wo du arbeitest in der
Nähe. Ich arbeite nicht im Parkhotel in Fitznau.
Nee, das nicht, aber in der Nähe da.
Genau.
Und
ich habe mir auch sagen lassen, dass er tatsächlich auch, wenn dann der Sturm kommt, der rennt ja auch raus und hilft, die Sonnenschirme zu machen. Also,
wirklich?
So, ja. Das ist,
ja, sehr wortkarg, aber sehr zuvorkommend.
Ja.
Also das finde ich so beeindruckend. Ich finde, das ist ja auch, ich glaube, das ist ja auch... das ist, was du hier ganz häufig hörst, ist, wenn du jemanden fragst, ja, ich möchte gern Superstar werden. Ich glaube, das ist nicht unbedingt erstrebenswert, wenn du aus der Hotellerie kennst du das ja, wenn da Menschen hinkommen, die wirklich international bekannt sind, die haben ja gar keine Möglichkeit mehr,
nee, das ist
irgendetwas
so.
Zu machen. Ne? Also das, Will Smith hat das mal im Interview erzählt, bevor die Ohrfeige gegeben hat. Dass der seit seinem 12. Lebensjahr nicht mehr im Kino war oder in einer Shopping Mall. Weil das einfach gar nicht möglich war. Ne? Ja. Also musste vor oder nach den Öffnungszeiten dahin. Und wenn ich mir dann so Brad Pitt und Angelina Jolie in ihrer Hochzeit angucke, ne, da hat jedes Kind einen Bodyguard, einen Nanny und dann fährst du in eine Entourage mit 25. Das ist ja grauenhaft.
Ja, total.
Ne? Und am Ende müssen die ja genauso sich streiten dürfen, genauso miteinander diskutieren und genauso ihr Leben leben dürfen, wie wir alle. Und ich finde das unterschätzt man, ne? Also wenn wir in unserem eigenen Freundeskreis mal so rumgucken, dann weißt du ja, dann sagt irgendjemand, der Stefan ist so, der John ist so, der Steven ist so, ne? Und dann hast du ja auch schon genügend mit Gerüchten und Gesprächen zu tun.
Ja, genau.
Und wenn du das mal in die Potenz schmeißt, mal eine Million, ja, ne, dass du, keine Ahnung, du rutscht aus, das hat Cameron Diaz mal erzählt, dass die über einen roten Teppich gelaufen ist und dann haben die Fotografen sie mit Absicht beschimpft, ne, haben gesagt, Cameron, du Alte, bla bla bla. Mhm. Und dann hat sie halt rübergeguckt, sauer, und dann haben sie einen Schnappschuss gemacht, weil das hat sie am besten verkauft. Das konnten sie dann an die Yellow Press-Leute verkaufen. Dann stand da, ekelhaft. Cameron Diaz sauer, weil ihr Freund den Müll nicht runterträgt.
Ausgerastet.
Ja, genau. Ja, genau. Das ist der Trick. Ja, ja.
Ja, das ist aber schon echt eklig.
Ja, ne? Das ist richtig eklig. Das ist richtig eklig. Steven Gätjen zu Gast bei Erhi und Imsen. Freuen wir uns sehr, Steven. Du hast 1992 in Hamburg dein Abi gemacht. Dann Zivildienst. Du warst bei
Komisch,
P-Radio,
ne?
In Hamburg.
Sagen bestimmt einige Lehrer immer noch.
Ja, University of California in L.A., die Hollywood Film School in San Francisco. Ich erzähle dir Dinge, die du längst weißt.
Weil die ich ja gemacht habe.
Genau. Was aber niemand über dich weiß, ist...
Oh!
Ja, jetzt haben wir ihn.
Dass ich... Das ist eine sehr schöne, Frage. Was niemand über mich weiß, ist, dass ich...
Wir sind unter uns, denk dran.
Ja, ja, ich weiß. Wir sind ja nur zu dritt hier im Studio.
Eben.
Was jemand nicht über mich weiß. Dass ich glaube, dass ich ein totaler Lokalpatriot bin. Dass ich ein auch wenn ich nicht in Hamburg geboren bin, ein ganz großer Hamburg-Verfechter bin und das ganz stolz nach außen trage. Vielleicht ist das etwas, was...
Ja, aber das ist doch toll.
Ja, das ist ja aber wirklich großartig.
Das verbindet dich. Und dann ist natürlich HSV oder Pauli?
Ja, mir war klar, dass diese Frage kommt.
Muss.
Die muss ja kommen. Also ich sag's mal so. Ich bin früher schon im alten Volksparkstadion gewesen.
Ja.
Ich habe mit meinen besten Freunden 5 Jahre lang eine Dauerkarte für den HSV gehabt. In der Phase, in der der HSV...
Ja, richtig aus.
Interessant gespielt, würde ich jetzt mal sagen. Also ich hab das live mitgekriegt, als Werder Bremen DFB-Pokal, Europa League oder war das UEFA Cup und Bundesliga, das mit der Papierkugel, das habe ich alles miterlebt live. Das war eine Katastrophe, dann habe ich sie abgegeben. Ja, aber ich war auch häufig im Pauli-Stadion. Also was ich damit sagen möchte ist, ich finde es großartig, dass es zwei so unterschiedliche Vereine in Hamburg gibt. Ich finde, das macht diese Stadt einfach auch bunter und großartig. Ich habe gestern komischerweise bei einem Fußballturnier mit einer Bekannten darüber gesprochen, die für St. Pauli arbeitet, und habe gesagt, es wäre doch so geil, wenn es mal in einer deutschen Großstadt zwei Vereine gibt, die nicht immer über sich das Derby definieren, sondern vielleicht mal so als Einheit sagen, ey, wir sind gemeinschaftlich in Hamburg viel geiler.
Ja.
Ich weiß, dass die St. Paulianer und die HSVler das da draußen nicht hören wollen. Aber mein Herz schlägt, glaube ich, schon eher ein bisschen für den HSV.
Aber ich finde es ganz cool. Es gab ja auch öfter mal Bilder zu sehen, wo jemand zum Beispiel ein Trikot anhatte, das zur einen Hälfte HSV und zur anderen FC St. Pauli war.
Ja, warum auch nicht?
Ja, einfach um diese Stärke zu demonstrieren, ne, was die Hansestadt kann. Jetzt ja auch gerade aktuell mit zwei Vereinen in der Bundesliga. Ne?
Ja, das finde ich auch völlig legitim. Ich finde es ja auch super, wenn du sagst, ich bin HSVler oder St. Paulianer. Aber ihr habt es ja gerade angesprochen, ich finde, das ist ja so krass unterschiedlich. Ne? Also in welche Richtung St. Pauli... Vom Image her, auch vom sozialen Engagement, das finde ich übrigens bewundernswert. Ja. Ne? Das finde ich auch total toll, dass St. Pauli da so klare Kante auch gegen rechts zeigt und einfach ganz klar sagt, was sie politisch... Also es ist ja ein Fußballverein, der seine Bekanntheit auch nutzt im Positiven. Ne? Das ist beim HSV manchmal ein bisschen anders. Sportlich sind beide momentan...
Könnte besser laufen.
Also ich meine, St. Pauli jetzt 7 Niederlagen in Folge ist leider eine Katastrophe. Ja. Das 1-1 vom HSV gegen BVB war mega.
In der 7. Nachspielminute, ne?
Mega.
7. Minute.
Mega.
Wahnsinn, ja.
Ja, und dann vor allen Dingen einfach mal ein richtiges Tor.
Ja, Königsserver.
Ja, genau. Also das war ja nicht ein Ditschi-Datschi-Glückstor, sondern das war einfach ein richtig geiles Kopfballtor.
Ja, war richtig cool, ja. Ich hatte schon aufgegeben, ne? Und dann kommt das Ding noch rein und denkst, wow, das ist HSV, ne? Das kann nur der HSV.
Ja, aber genau. Aber erinnere dich, wie lange das so war, dass du im Volkspark stand und saß und dann stand es 1-0 für den Gegner und hast gedacht, gut, das wird nichts mehr.
Genau.
Also der HSV schafft vielleicht ein halbes Tor, aber nicht 2.
Steven Gätjen, bei uns im Podcast. Steven, wenn du mit Joko und Klaas agierst oder auch bei Stefan Raab moderiert hast und jetzt auch mit vielen anderen Promis, Tom Cruise, Pedro Pascal, große Namen und viele mehr. Ich bin wahnsinnig stolz, dass du heute hier bei uns im Podcast bist, weil ich sehe dich immer zwischen Joko und Klaas stehen und moderieren, so souverän und mega. Du bist so souverän. Aufgeregt bist du eigentlich nur noch wirklich dann, wenn...
Ich bin immer aufgeregt.
Das ist gesund, also, glaube ich, oder?
Es gibt keine Zeiten, wo ich nicht aufgeregt bin, immer aufgeregt.
Ja.
Also bei den Jobs, das nimmt auch nie ab. Ich glaube, dass Gesundheit oder
Entschuldigung.
Ich weiß nicht, was das war, Stefan, aber
das war ein Reusband.
Das klang nicht gesund.
Reus-Husten.
Aufgeregt. Ändert sich auch nicht und das ist jetzt kein Lampenfieber oder Nervosität, dass ich da jetzt stehe und denke so, oh Gott.
Ich kann das nicht.
Ja, manchmal gibt es so Situationen, dass ich dann schon denke so, wow, schaffe ich das, ne? Aber ich glaube, das hängt so ein bisschen damit zusammen, dass ich Nummer eins etwas machen darf, was ich total liebe und schätze und gerne mache. Und Nummer zwei, glaube ich, irgendwann dann auch lernst, dass ich es gar nicht perfekt machen kann. Ich glaube, wenn du anfängst, das geht euch ja bestimmt auch so in einem Job, willst du es immer perfekt machen, weil du dich in einer gewissen Art und Weise ja beweisen willst. Und irgendwann realisierst du dann einfach, dass diese Perfektion dich ja eher hindert und verkrampfen lässt.
Absolut, ja.
Also ich habe dann immer mir die Moderationstexte durchgelesen und habe gesagt, okay, du musst es genauso sagen. Und die Betonung, das war ja im Radio damals ja noch viel krasser.
Ja.
Da hatten wir auch Sprechtraining, dass die Leute gesagt haben, so musst du das betonen.
Gibt es heute noch.
Gibt es immer noch. Ja, ne? Also klar. Das hatte ich auch ganz, ganz lang. Und irgendwann habe ich einfach gemerkt, okay, hör zu. Ich kann gar nicht vorhersehen, was passiert. Das ist ja das Tolle an Sendungen wie damals Schlag den Raab oder jetzt auch mit Joko und Klaas, dass wir zwar planen und proben, aber dann in der Situation selber passiert es so, wie es passiert. Das ist ja auch das Schöne mit Joko und Klaas, dass ich denen so sehr vertraue und die so gerne mag. Und
dir ja auch, ne?
Ja, das hoffe ich sehr. Und dadurch kommt da so eine ganz andere, sag ich jetzt mal, Magie oder so eine ganz andere Art und Weise des Zusammenarbeitens zusammen, weil wir einfach merken, wenn irgendwas schief geht, dann haben wir halt einen Lachkrampf, ne? Oder wenn ich mich versabbel und Klaas piekst dann wieder die ganze Zeit und beeilt darüber, dass ich was falsch gesagt habe.
Lustig ist das.
Schön. Also ich bin immer noch aufgeregt, aber das ist auch ein schönes Gefühl.
Ja, das glaube ich. Ach, schön.
Wie ist das, wenn ihr drei so als Freunde jetzt da performt? Blendet man dann eigentlich aus, dass man gerade von Millionen Menschen eigentlich gesehen wird? Oder ist einem das die ganze Zeit trotzdem bewusst? Oder wie ist das?
Ich blende das aus. Also, oder was heißt, ich blende das aus? Das kommt mir gar nicht so vor. Weil es gab auch so eine interessante Phase, weil wir haben damals, als die Corona-Pandemie ausgebrochen ist, haben wir eine Staffel Joko und Klaas aufgezeichnet. Das waren damals 5 Sendungen am Stück. Und ich weiß noch, wir sind ins Studio reingegangen, da waren 1000 Leute, erste Show, zweite Show. Und dann fing das an, dass man das durch die Medien mitbekommen hat. Und dann hat kurz vor der dritten Show hat RTL bekannt gegeben, dass sie nur noch Shows machen ohne Publikum.
Okay.
Und dann hat ProSieben direkt nachgezogen. Und dann waren wir auf einmal in diesem 1000 Zuschauer fassenden Studio alleine, nur mit der Crew.
Boah, ja, das
mit 150 Leuten.
Ja.
Und du hast auf einmal gemerkt, okay, wir sind jetzt, es sind nur noch wir drei da und es ist nur noch die Crew da. Und die alle großartig sind, das muss ich auch nochmal ganz ehrlich sagen, ne? Die Shows, die ich machen durfte, sind alle so schön und so vielleicht auch einige nicht so erfolgreich, andere sehr erfolgreich, weil du so ein geiles Team hast. Ja. Das Team bei Joko und Klaas ist einfach mega. War auch damals bei Schlag den Raab mega.
Ja.
Und dann haben wir so unseren Kindergeburtstag zu dritt gefeiert. und du hast, da war eine andere Dynamik und ich muss auch sagen, wir sind total happy, dass das Publikum wieder da ist, weil da kriegst du so einen Energieschub. Das ist natürlich was anderes, wenn jemand über deine Witze lacht und nicht Joko dich anguckt und sagt so, was war das denn, Gätjen? Ne?
Ja.
Aber ich glaube, das bekommt man gar nicht so mit.
Ja, da tat mir Tommy Schmidt zum Beispiel leid, ne? Podcaster, der ja auch sehr erfolgreich, also jetzt nicht Thomas Schmidt von Baywatch, sondern der Tommy Schmidt, der ja dann bei ZDF Neo anfing mit seinen ersten Shows und ohne Publikum starten musste, genau in der Zeit. Und das ist ja so schwierig, weil du brauchst ja die Reaktion, du brauchst mal einen Lacher an der Stelle oder irgendwie für dein Timing, irgendwie eine Reaktion, kriegst du ja gar nicht.
Nee, aber das war eine harte Schule, aber auf der anderen Seite auch interessant für uns, weil wir gemerkt haben, diese Spiele funktionieren dann auch in unserem Kosmos und wenn du dann eine Kamerafrau oder einen Kameramann hast, die anfangen zu kichern, ne? Oder du hörst jemanden hinten am Set, der auf einmal anfängt zu lachen. Das war schon echt ganz interessant.
Ja, auch nicht schlecht.
Steven, jeder von unseren Hörerinnen und Hörern hat ja diesen einen Traum. Und nachdem sich ja nun auch dein Traum erfüllt hat, hier Gast bei uns zu sein, bleibt ja auch
definitiv
nicht mehr viel übrig.
Nee, das war's.
Aber dieser eine Traum, der muss er sein. Und das ist?
Ich glaube, ich habe eine Vorstellung davon, wie ich meinen Lebensabend gerne verbringen möchte. Das ist mein großer Traum. Ich möchte gerne, und deswegen liebe ich Hamburg auch so sehr, ich bin ein großer Wasserfan. Die Elbe mag ich gerne, die Alster mag ich gerne, aber ich mag den Ozean, das Meer noch viel lieber. Und ich stelle mir vor, dass ich irgendwann, hoffentlich, wenn ich so alt werde, so mit 75, 80, da in so einem Schaukelstuhl sitze und aufs weite Meer gucke. Es gibt einen Sehnsuchtsort, den ich habe, den ich immer besuche am Ende der Oscars, wenn ich wieder nach Hause fliege, bevor ich zum Flughafen fahre. Und das ist Manhattan Beach. Das ist direkt am Pazifischen Ozean. Und da gibt es so einen Steg, da kannst du rausgehen und da guckst du. Und das ist so cool, weil ich habe meistens einen Flug so um 5:30 oder sowas oder um 7:30. Dann kannst du hingehen, dann geht die Sonne noch unter und dann guckst du auf diesen Pazifik, diese Weite, und da kriege ich immer Gänsehaut und ich genieße das. Das ist glaube ich, mein großer Traum.
Das gönnen wir dir von Herzen.
Ja, danke. Schauen, was alles passiert. Ne?
Ja. Aber es darf noch eine Weile dauern, bis du dir diesen Traum erfüllst. Bleib mal der Fernsehwelt noch eine Weile erhalten.
Danke dir.
Ja, lieber Steven, du hast ja wirklich schon jedes Spiel moderiert oder geschiedsrichtert. Wir haben auch für dich ein Spiel als Weltbürger und Hanseat. Und das heißt?
Schiff oder Tod?
Ja, ist immer Schiff oder Tod. Du hast von jedem Scheiß mitgemacht. Ja. Wir haben gedacht, dann setzen wir noch einen oben drauf. Schiff oder Tod. Das heißt, wir nennen dir einen Namen und du sagst uns einfach, ob es ein Schiff ist oder jemand, der unter uns ist. Also nicht mehr unter uns, sondern unter uns.
Also unter uns,
genau.
In der Erde.
Also Schiff oder Tod.
Der Kiel geholt wurde.
Genau.
Ja.
Schiff oder Tod, Willy Brandt.
Schiff oder Tod, Willy Brandt?
Ja.
Tod. Und eine Straße, die uns, glaube ich, jetzt die letzten Wochen, vor allen Dingen uns Hamburger, in den Wahnsinn getrieben hat. In den absoluten Wahnsinn. Absolut. Dass Willy Brandt, jemand, der ja die politischen Geschicke in unserem Land sehr gut geleitet hat, den Verkehr nicht richtig leiten kann.
Das fällt auf ihn zurück, logischerweise. Ja, das ist unangenehm für ihn.
Und das sich noch wundern.
Ja, das nagt an seinem Denkmal.
Ja.
Suse Beck.
Schiff oder Tod? Ja, natürlich ist das ein Schiff.
Der weiß ja alles.
Ja, klar.
Nee, okay. Das klingt wie Landungsbrücken einer von den hier, Schiffen, die durch die...
Das ist ein Alsterdampfer.
Ja, verdammt, der hat doch noch recht.
Man darf auch nicht mehr Alsterdampfer sagen. Alsterschiffe heißt es.
Ach, darf man nicht mehr sagen? Nicht mehr
Dampfer sagen? Nee, das haben die verboten. Also die von den Alsterdampfern haben gesagt, die heißen jetzt Alsterschiffe, weil das ein bisschen vielleicht moderner klingt, ein bisschen stylischer.
Aber ich finde, Alsterdampfer klingt da viel cooler.
Ist auch so gelernt.
Sind es denn Dampfer oder sind es Motorschiffe?
Ja, auf Oder fragen immer mit Ja. Tee oder Kaffee? Ja.
Ja.
Es sind eigentlich Dampfer halt, ne?
Aber warum darf man das nicht mehr sagen?
Ja, das ist, also wir haben mal was, also bei Radio Hamburg was mit denen gemacht, gemeinsam mit dem Alster-Tourismus, und die haben gesagt, Alster-Schiffe, sonst schießen wir euch in den Rücken.
Oha.
Das ist wirklich so knallhart.
What?
Ja, aber die Suse Beck ist tatsächlich ein
Schiff. So. Dampfer-Schiff.
Ja, also ich muss aber auch sagen, Suse Beck klingt auch nicht wirklich nach einer Person. Das ist mehr so eine.
Ich finde, es klingt nach einem Tatort-Kommissar.
Ja, finde ich auch.
Instinkt oder so eine professionelle Kündigung.
Das neue Tatort-Duo aus Schleswig-Holstein. Suse Beck und Becker Suse.
Oder Suse is back.
Ja. Suse is back.
Oh, Leute. Genau. Eine Spielrunde Suse haben wir noch. Okay. Achtung.
Schiff oder Tod?
Henry Morgan.
Henry Morgan?
Ja.
Hat er was mit Whisky zu tun?
Nee, leider nicht. Doch indirekt vielleicht.
Jetzt.
Ja, mit Rum.
Mit Rum?
Ja, Henry Morgan.
Okay, dann ist er tot.
Ja, der ist tot. Und zwar schon seit 1688.
Ist ein Pirat.
Ja, genau. Und war mal als Pirat tatsächlich Vizegouverneur von Jamaika und hatte nicht mal Abitur. Aber Preis gibt's trotzdem. Ich habe für dich was mitgebracht, das habe ich jetzt drüben. Ein
Rum.
Snickers. Ich habe dir einen Snickers.
Oh, einen Snickers mache ich immer gerne.
Das gibt's hier zu gewinnen. Habe ich aber drüben, hole ich gleich.
Okay.
Und Snickers.
Steven, yay. Bei Erje und Imsen, wow.
Das ist doch, gibt's diese Snickers, ist doch Snickers-Werbung, wenn du hangry bist, ne?
Ja, wenn dich der Hunger packt.
Ja, wenn dich der Hunger packt, dann brauchst du einen Snickers.
Mhm. Also ich hole das jetzt mal irgendwie später. Ist es 10 Uhr? Ja, ich hole mal eben das Snickers.
Holst du jetzt das Snickers?
Aber wo, also das Tiefkühle oder ist es so taschenwarm?
Das ist gerade abgelaufen.
Hosentaschenwarm.
Hosentaschenwarm. Ist auch schön, wenn die
Schokolade wenn das Papier so noch im wenn das Papier in der Schokolade
wenn es so abziehen
hängen bleibt, ja. Nein, ich finde, der Schokolade muss aus dem Kühlschrank kommen.
Ja, also
außer Snickers tatsächlich.
Genau.
Weil dann ziehst du dir die
Bomben raus. Tafelschokolade auf jeden Fall, aber ich finde so Schokoladensnacks, also Snickers, ja, genau. Mars, ja. Twix, das darf, nee, das ist auch ätzend zum Beißen.
Ja, das, da haust du, das
oh,
ziehst du dir
sogar ein Zweierpack.
Da ziehst du dir jede Blombe mit raus.
Wenn man das schon richtig macht, dann gewinnt man.
Das ist mega. Snickers ist, finde ich, ein cooler Snack. Also, liebe, zu welchem Konzern gehört Snickers?
Ist das Nestle? Nestle oder Ferrero? Ich weiß es gar nicht.
Ich glaube, es ist Nestle.
Falls uns jemand hört von Nestle oder Ferrero, also auf jeden Fall der Firma, der Snickers gehört. John, Stefan und ich lieben Snickers.
Ja.
Und wünschen uns über einen
Jahresvorrat. Also mindestens einen.
Mindestens ein Jahresvorrat für drei Personen.
Zwei.
Also vielen Dank.
Steven Gätjen, bei Erhi und Imsen ist uns ja ein inneres Rasenmähen.
Ja.
Ohne Frage. Worauf freuen wir uns demnächst bei dir, Steven?
Also es stehen wieder die Oscars an.
Ja.
Das passiert auf jeden Fall. Ich Anfang des Jahres 2026 kommt eine neue Show, die Yes or No Games bei Amazon.
Ja.
Prime kann man sich die anschauen. Das ist ein neues Quiz, wo es, ich finde es total cool, logischerweise. ist ein bisschen was anderes als das, was ich bisher gemacht habe. Und es gibt so ein paar Ideen für nächstes Jahr, aber da müssen wir mal gucken. Also es gibt reichlich, was mich umtreibt und was geschieht.
Super schön.
Das ist wirklich ein Traumjob, hä? Also
ja, also ich bin wirklich total dankbar. Ich darf das jetzt auch schon eine ganze Ecke machen. Ich glaube, was immer ganz wichtig ist, was ich dazu auch immer betonen möchte, meine Karriere ist ja nie linear nach oben in irgendeiner Art und Weise verlaufen, sondern es gab ja auch sehr, sehr viele Situationen, in denen ich das Business und mich ja auch groß in Frage gestellt habe. Das klingt im Nachhinein immer so klugscheißerisch, aber das sagen ja ganz viele Leute auch, dass du durch die Niederlagen ja immer erst lernst, was da passiert. Und ich bin ja auch der Branche, aus der John kommt, total dankbar, weil das waren ja die ersten Gehversuche. Es war ja nicht mein ursprünglicher Plan, zum Fernsehen zu kommen und auch nicht zum Radio zu gehen, aber das hat sich so langsam aber sicher in die richtige Richtung entwickelt. Und, und dann kam ja nach dem Radio MTV, das war ja damals, MTV und Viva war ja sozusagen die Talentschmiede oder zumindest so der Sud von vielen Menschen, die Bock haben auf dieses Genre. Und mal schauen, wohin mich das alles bringt, aber es verändert sich ja auch viel in den Medien gerade.
Also ich muss sagen, ich bin wahnsinnig froh, dass es tatsächlich auch Radio gibt, denn im Radio ja immer treu geblieben. Und ich durfte ja eine Zeit lang mal Fernsehen machen.
Ich weiß.
Anfang der 90er bei Sat.1 war der Beweis, Fernsehen kann auch Krankheiten übertragen. Ja. Das war ich. Ich habe Chance moderiert, war so eine Gameshow im Vorabendprogramm und so weiter, wo irgendwelche Buchstaben geraten, das waren dann so zwei Buchstaben, so ein Chanceometer, wie es denn so heißt, ne? Da drehen sich dann Buchstaben und dann waren so Kandidaten im Studio und wenn da so zwei Buchstaben waren, dann musste man ein Hauptwort erraten. Da hast zum Beispiel P und T und da hast du halt gebuzzert, hast Pfosten gesagt und hast irgendwas gewonnen. So, und das war wirklich, war irgendwann dann auch zu Ende. Und ich habe so gedacht, die ganze Zeit, wo ich Radio gemacht habe, habe ich ganz viele Formate kommen und gehen sehen und war immer irgendwie noch da mit dem Radio. Na, es gab, die Wochenshow gab es dann und RTL Samstagnacht,
ja, so
es kam und ging. Dann wurden Bastian Pastewka groß, mit dem hast du ja auch gearbeitet, viele andere. Und sind ja immer noch groß, sogar noch größer geworden zum Teil. Aber ich war immer so froh, hier auch bei Radio Hamburg, natürlich bin ich wahnsinnig dankbar, dass so dieses Grundrauschen Radio immer da war. Und mein damaliger Programmchef Thomas Walde hat noch gesagt, Herr Mint, Radio Hamburg ist nicht der verlängerte Wurmfortsatz anderer Sender. Er fand denn den Ausflug zum Fernsehen nicht so geil.
Aber ich finde es richtig, dass du es gemacht hast.
Ja. Ja, total. Also ich
aber das war eine Daily, oder?
Das war Daily, auch 5 Tage die Woche, immer am Vorabend. Und es wurden pro Tag in Hannover tatsächlich im alten Gose-Riedebad immer 3 Shows aufgezeichnet.
Wahnsinn, ne?
Mit dem gleichen Publikum, das wurde dann einfach umgesetzt. So, und da hast du eben auch unterschiedliche Menschen kennengelernt. Kandidaten, die einfach froh waren, mal im Fernsehen zu sein. Und andere Kandidaten, die wirklich, denen du so scheißegal warst, die einfach nur gewinnen wollen. So, ne? Mit allen möglichen Mitteln. Also das
ja, aber das ist, ich finde das, also ich habe größten Respekt vor den Leuten, die wirklich so eine Mammutproduktion mit 3 bis 5 Shows pro Tag absolvieren, weil das wirklich irre. Hardcore ist. Und ich habe mal so eine Situation gehabt bei Kabel 1, weiß ich noch, da haben sie auch das Publikum mit so Bussen immer reingekarrt, ne, zur MC-Ausgabe. Und da saß dann irgendwann mal eine ältere Dame und meldete sich in einer Moderation und schnipste so mit dem Finger und meinte dann so zu mir: Junger Mann, wann ist das denn zu Ende? Weil unser Bus fährt gleich. Und da hab ich gemerkt, so, okay, manche ist es auch echt hart. Ne? Also, weil die Zuschauerin hatte keine Ahnung, was da passiert. Also, dass ich so Teil dieser Fernsehshow war und wollte halt ihren Bus erwischen. Das war natürlich ein Riesenerfolgsformat, das direkt eingestellt wurde. Ja. Aber ich glaube, das sind ja auch dann diese spannenden Sachen. Aber Radio finde ich immer noch super. Also, das ist ja auch, mega. Und ich glaube, das Interessante ist ja, Radio hat man lange Zeit tot gesagt, ja, ne? Und es gibt es zu Recht ja immer noch. Ja. Und ich finde auch wirklich schön, dass es so etwas wie deine Morningshow noch gibt, weil das hast du ja auch tausendfach moderiert. Die längste Musikstrecke der Stadt mit 98 Minuten.
Das Beste von hinten. Also
so. Ja, genau, das Beste von hinten. Ja, aber am Ende wollen die Leute ja trotzdem immer noch auch was hören. Ne? Ja. Also die wollen ja deine Meinung hören, deine Witze hören.
Immer mehr, ja.
Und ich glaube, das ist ja beim Fernsehen genauso, ne? Also jetzt durch Social Media, durch YouTube, durch die Streamer wird ja lineares Fernsehen auch totgesagt. Und ich glaube, dass diese Nische immer noch bleibt, dass sie sich einfach nur verändern muss. Und ich glaube, das müssen die Fernsehmacher auch verstehen. Ne? Die haben immer so Angst davor, sich zu öffnen, und dann werden sie so sehr kiebig und halten alles zusammen und machen es noch stringenter, so wie früher, wo du sagst, aber ist doch geil.
Ja, logisch.
Also insofern.
Ja. Und vor allem, ich meine, du bist in Deutschland, bist du eine absolute Größe und bekannt, und ich denke, du kannst auch oftmals vielleicht auch nicht so unbemerkt durch die Welt laufen.
Doch.
Oder? Ist das so?
Ja, ich glaube, es kommt immer darauf an, wie du das handhabst. Ne? Also ich habe ja einen Job, den ich mag, und das, was dazukommt, und klar fühle ich mich dadurch auch gebauchpinselt, jeder, der sagt, dass ihm das nicht schmeichelt, wenn jemand einen toll findet oder sagt so, kann ich ein Selfie oder ein Autogramm. Das ist ja total nett. Also die Leute sind ja auch immer nett zu mir. Aber ich gehe immer noch mit meinen Jungs los und fall dann vielleicht hintenüber aus einer Kneipe raus. Das will ich mir auch nicht nehmen lassen. Ne? Also weil ich finde, das wäre schrecklich, wenn ich sage, mein Job ist mir so wichtig, dass mir mein Privatleben und meine Freunde nicht wichtiger sind. Und die sind mir ja wichtiger. Mhm. Und ich finde, es kommt ja immer auf die Art und Weise der Kommunikation drauf an. Wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt so, ey, Selfie. Und ich sage, es ist gerade keine, du bist ein Idiot. Dann denke ich so, ja, dann bin ich, ich bin gern für dich ein Idiot. Ja, ne? Aber wenn jemand ankommt und sagt so, entschuldigen Sie, darf ich dich stören? Oder Steven, darf ich ein Foto mit dir machen? Ist ja total nett. Und wenn es nicht passt, dann sage ich auch immer, es tut mir gerade leid, ich bin hier in einer privaten Situation, geht gerade nicht. Aber wenn du 10 Minuten wartest, sofort. Ich finde, das ist ja das Wichtigste, und das ist ja das, was du in der Hotellerie machst, das, was du im Radio machst, was ich im Fernsehen mache, mit Leuten sprechen.
Ja, ja.
Ne? Und
ja,
ich finde, wenn du kommunizierst und positiv aufeinander zugehst, aber dann eben auch andere Meinungen akzeptierst. Ja. Ich glaube, das ist ja, und jetzt werden wir philosophisch und groß, aber das ist ja der Schlüssel für ein besseres Miteinander. Ja, wenn das erlebst du ja vor allen Dingen du täglich, was du gerade gesagt hast, dass Robert De Niro die Regenschirme oder die Sonnenschirme zumacht, das ist ja total cool, aber warum sollte er es nicht machen? Also das ist ja genauso wie wenn du in die Bahn einsteigst und jemandem sagst, wollen Sie meinen Sitz, kann ich Ihnen helfen, den Koffer hochziehen? Oder guten Morgen sagst beim Bäcker oder an der Kasse. Ich finde, das gehört sich einfach. Und, und so möchte ich gerne auch mein Leben weiterleben. Und wenn die Wahl wäre zwischen, ich darf nicht mehr mit meinen Freunden steil gehen und ich darf nicht mehr mit meiner Familie rausgehen, aber dafür habe ich einen erfolgreichen Job, würde ich immer das andere nehmen.
Ja, kann ich komplett nachvollziehen. Absolut. Und das Schöne ist ja auch, Steven, dass mit unseren Jobs wird ja immer was Positives verbunden. Sowohl mit dir als auch mit dir im Fernsehen, mit mir im Radio. Wir bringen den Leuten ja gute Laune. Wir bringen Bilder, wir bringen Überraschungen ins Haus. Und wir sind keine Steuereintreiber oder Lehrer, die mit einer 6 gerade drohen oder so. Sondern wir sind einfach für die Unterhaltung da. Und das heißt, uns wird automatisch auch eine positive Grundschwingung entgegengebracht. Und das ist natürlich toll.
Ja, das finde ich auch. Aber ich finde, das ist ja die klassische Diskussion immer im Fernsehen, I und U, ne? Information und Unterhaltung. Das Unterhaltung, ja, das ist halt so. Und da möchte ich immer wieder sagen, Francis Ford Coppola hat das mal erzählt im Interview, dass er gesagt hat, jemanden zum Weinen zu bringen, ist so viel einfacher, als jemanden zum Lachen zu bringen. Er hat gesagt, wenn du jemanden zum Weinen bringen willst, cineastisch, setzt du ein kleines Mädchen auf eine verschneite Straße und lässt sie für 5 Minuten zittern und weinen, dann fängt jeder an zu weinen. Ja. Aber jemanden zum Lachen zu bringen, den richtigen Gag zu also von der Pointe her oder von dem Timing her zu setzen oder jemandem positive Nachrichten drüber zu bringen, das ist total schwer. Und das wünsche ich mir manchmal auch. Ich finde, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kann zum Beispiel Tagesschau, Tagesthemen, Heute-Journal, Nachrichten, fällt mir mittlerweile schwer durchzuhören, weil es nur, und klar gibt es reichlich Krisen und Kriege und grausame Situationen, aber es ist nur noch negativ.
Ja, das stimmt.
Also ich habe das Gefühl, alle meckern, du steckst eine Zeitung auf, logisch geht es uns wirtschaftlich nicht gut in Deutschland, logisch gibt es einen Rechtsruck, logisch haben wir ein Problem mit der Klimakrise, logisch ist der Geldbeutel nicht mehr so prall wie früher und das kostet erst mehr, aber wir müssen in irgendeiner Art und Weise, und das ist Naivität vielleicht und Idealismus, aber wir müssen auch irgendwie versuchen, einen Weg nach vorne zu
finden. Ja, wir können ja gar nicht gegen ansenden. Ne? So viel gute Laune gibt es ja gar nicht. Ne? Dass man immer diese negativen Nachrichten hört. Klar gibt es sie, du hast völlig recht. Aber wir geben uns natürlich alle Mühe, dass die Leute auch ein bisschen Farbe ins Leben kriegen. Ne? Und so den Ausgleich haben, den nötigen. Und dafür danken wir dir auch. Jetzt vor allen Dingen als Gast in unserem Podcast, Steven.
Ja, da, eine Sache möchte ich dazu noch sagen. Mein Bruder ist ja Schauspieler. Der hat eine geile Sache mal gemacht. Und zwar hatte der eine Rolle in einem Film und sollte so einen Morser spielen, auf so einem U-Boot und hat dann im Hintergrund das gemacht. Dann hat er 2 Wochen lang das Morse-Alphabet gelernt, um richtig zu morsen. Dann habe ich zu ihm gesagt, aber warum machst du das? Du bist ja nur im Hintergrund zu sehen. Dann hat er gesagt, hör zu, ich mache das für die eine Person, die sich auskennt mit dem Morse-Alphabet und weiß, wie das funktioniert, dass ich dieser Person nicht die Illusion raube. Ja. Und ich glaube, das ist auch das, was mich motiviert, was dich motiviert, was dich motiviert. Ja. Wenn du einen Witz machst und 1000 Leute lachen nicht, aber 10 Leute lachen, dann schickst du 10 Leute mit einer positiven Lebenseinstellung nach draußen. Oder jemand, der gerade einen falschen Fuß aufgestanden ist, der lacht dann und sagt, hey, danke, John. Ja. Und genau darum geht es diese Kleinigkeiten. Das habe ich genug geredet, entschuldigt.
Das ist aber wirklich schön gesagt. Kann man nicht besser sagen. Ich bin ja auch immer dankbar in meiner Branche, dass die Leute ihre wertvolle Freizeit, die sie haben, gerne bei uns verbringen. Und das ist doch...
viel zu teure Drinks, alles viel zu teuer bei dem...
Viel zu teuer und schlechter Service, hast du
gesagt. Ja, genau, das habe ich auch gehört. Kein Trinkgeld. Das steht da ja auch in den Bewertungen.
Ja, ja. Nein, ich sage ja auch immer...
Tolles Hotel, aber ganz schlimmer Barkeeper und die Drinks. Und
wenn ihr noch einen Stern kriegt, seid ihr auf null. So ist
das. Ja. Und deswegen habe ich ja auch tätowierte Sterne aus Angst, dass wir die verlieren aus dem Hotel. Dann habe ich wenigstens noch die auf dem Arm.
Was ist denn dein Lieblingsdrink to mix?
Mein Lieblingsdrink to mix, das ist eigentlich ganz klassisch der Mojito, wirklich.
Aber weil der so schwierig ist? Oder
nein, gar nicht. Die Bar in Fitznau im Hotel Rigi, wo ich arbeiten darf, wir sind eine Cocktailbar natürlich, aber der Fokus liegt bei uns nicht auf fancy Drinks, sondern das ist the place to be und come together Treff für die Einheimischen sowie für die Gastronomen aus den großen Hotels ringsrum. Und da kommt wirklich einiges Schräges und Seriöses in der Nacht zusammen. Und das ist so das, was es ausmacht. Und das ist auch das, was jeden Tag für mich eine neue Herausforderung ist, das dann unter einen Hut zu bekommen, so die einheimischen Alteingesessenen, denen natürlich Fitznau gehört, und das gepaart mit den schrägen Vögeln, die aus Zürich kommen, die bei irgendeiner fancy Party im Nachbarhotel im Fitznauer Hof gewesen sind, und da sind wirklich Paradiesvögel dabei teilweise, und das ist, das ist schon echt manchmal wirklich eine total ulkige und schräge Sache, aber macht am Ende vom Tag, sind alle gleich, und wie du es auch gesagt hast, wir sind, warum nicht miteinander sein, egal, ob du Hoteldirektor bist, ob du Moderator bist, im Radio, im Fernsehen, Schauspieler bist. Wir arbeiten alle für unser Geld. Die einen haben Glück und kriegen für ihre Arbeit vielleicht etwas mehr Geld als alle anderen. Aber das macht sie nicht zu besseren Menschen. Und ich sage immer bei mir, der Mensch und der Gast steht im Mittelpunkt und somit im Weg. Ne? Und dann.
Sehr schön gesagt.
Ja, sehr schön.
Aber
gesagt,
da sieht man ja auch, das sind die Basics wie im Radio und auch im Fernsehen. Ne? Also wenn du, es muss gar nicht fancy sein, sondern wenn du die Basics hinkriegst, also leckeren Gin Tonic, Mojito, was weiß ich, dann ist das mehr, als du manchmal bekommst. Ne?
Ich hab zu Stefan schon gesagt, weil ich neige dazu, Dinge zu erfinden. Ja, ich habe schon gesagt, in der Schweiz, da müsste es doch eigentlich kein Cocktail, sondern ein Cocktail geben. Cocktail, oder? Apfel mit Schuss. Du, meine Erfindung, ich werde noch weltberühmt, weil ich will auch eine Brille erfinden, wo Heizfäden drin sind, unsichtbare, weil wenn es regnet, dann beschlägt ja bei jedem Brillen. Und wenn du jetzt so eine Brille hast mit Gläsern, wo Heizfäden drin sind, die niemand sieht und die automatisch angehen, dann kannst du immer gucken.
Nimm da einfach Kontaktlinsen.
Oder ich habe auch eine Erfindung, mal gucken, wie du das findest.
Nee, aber die Erfindung mit der Brille finde ich mega, weil ich weiß noch, dass mein Vater immer, der war so genervt davon, wenn er rausgegangen ist, ne, im Winter oder jetzt bei so einem Schietwetter, und dann siehst du für 10 Minuten nichts.
Und ich habe noch eine andere Erfindung. Ja. Was hältst du davon? Und zwar im Radio eine Anti-Wunsch-Sendung. Da ruft jemand an und sagt, ich wünsche mir jetzt auf keinen Fall Ed Sheeran, und dann kommt er auch nicht.
Das ist ja mal
das
geil.
Das ist echt.
Eine Anti-Wunsch-Sendung. Ich möchte jetzt auf keinen Fall Elva Max hören. Gut, hier ist Ed Sheeran. Nur als Beispiel, eine Anti-Wunsch, weil eine Wunschsendung kann wirklich jeder, aber eine Anti-Wunschsendung,
das ist wirklich eine Marktlücke.
Das ist ja nicht schlecht.
Oder? Stefan, wir lassen John mal alleine.
Ja.
Es ist schon sehr warm geworden.
Es ist warm.
Nee, aber wir lassen ihn mal an dem glauben, weil jeder soll ja auch was Positives
natürlich
mit raus.
Man soll ja auch die Leute nicht aus.
Super Idee.
John.
Wirklich. Nein, eine Anti-Wunsch-Sendung, das ist.
Das machen wir.
Stefan und ich haben leider jetzt einen Termin.
Ja,
wir müssen
du red mal, aber du, wir quatschen da nochmal drüber.
Deinen letzten Satz.
Ja, lieber John, wieder ein Tag näher am Seniorenheim.
Er hier und Imsen. Ment mit Mond.